unter der Woche noch im Amt geblieben, jetzt weg. Markus Fiedler fliegt in Magdeburg. Wir sprechen dazu mit Sabrina Bramowski.
Landespokal, Erzgebirge Aue zu Gast in Panitzsch. Ich erzähle euch alles rund ums Fußballfest.
Dazu das Leipziger Derby, das schon war und das noch kommt. Neues von der Regionalliga-Reform und. Ab geht's.
Was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt werden mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen wir nicht vernünftig, kriegen sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Ja, wunderschönen guten Montag, Jungs. Herrlich, wieder mit euch hier zu sprechen.
Moin.
Und das ganze Wochenende auseinanderzunehmen. Tachchen. Und ich darf natürlich den Mann vorstellen, bei dem man jetzt schon die ganze Woche spekuliert hat. Nein, das ganze Wochenende spekuliert hat, ob er jetzt in Magdeburg übernimmt. Dann hat er sich aber nochmal umgedreht im Bett. Herzlich willkommen, Alex Küpper.
Tja, danke. Ich bin ehrlicherweise ganz happy, dass ich diese Aufgabe nicht übernehmen muss, weil ich glaube, dankbar ist die nun wirklich nicht. Aber ich begrüße in unserer Runde die personifizierte Pokalsensation, Paddy Fritsche.
Oh, das ist aber auch schön. Das könnte so eine schöne E-Mail-Signatur-Ergänzung bei mir sein. Außerdem heute mit dabei und wir haben es geschafft, als erstes Medienhaus überhaupt einen wahrhaften Ultra reinzubekommen in unseren Podcast, nämlich 50% der aktiven Fanszene vom SV Panitzsch Borsdorf, Gregor Rühl.
Lass die das nicht hören, die Jungs.
Beste Grüße,
ganz liebe Grüße.
Ich war höchstens 0,2%. Also da war richtig viel, richtig viel los. Du hast es schon angerissen. Wir reden auf jeden Fall heute über das Pokalduell in Panitzsch vor den Toren von Leipzig. Das schieben wir aber ein bisschen an. Alles zu den Landespokalen, also ein bisschen weiter hinten in der Folge. Erzählt mir doch erstmal, wie es euch so geht. Wie war eure Woche? Was habt ihr landespokalmäßig verfolgt? Was habt ihr sonst verfolgt?
Ja, du, ehrlicherweise, so viel gibt's da nicht zu erzählen. Viel gearbeitet, viel Fußball geguckt, aber ohne im Stadion zu sein. Deswegen hast du da einen großen Vorteil mir gegenüber, weil du hast ja eine ganze Menge gesehen vor Ort.
Das ist wohl wahr. Das heißt, Küppi war quasi einfach ein toller Mensch das ganze Wochenende. Also die Privatperson Alex Küpper
ausnahmsweise mal
hat quasi mal nach außen hin so ein bisschen ins Plenum, ins Volk hinein getragen. Liebe, Emotionen, Leidenschaft. Schön.
Und sag mal, du Paddy, hast alle Autobahnkilometer abgefahren, die es in Deutschland gibt? Oder was hast du?
Ich habe jetzt sozusagen, habe sozusagen oben so eine Kamera draufgeschnallt, so wie so ein Google Maps Auto und bin jetzt erstmal 3000 Kilometer durch Deutschland gescheppert. Na, letzte Woche war ein bisschen wild, ging auch direkt weiter. Ich war beim Live-Sport zumindest, beim Basketball wieder, auch im Sendegebiet sozusagen vom MDR. Ich war bei den Niners Chemnitz, habe da kommentiert am Freitag und in Weißenfels am Samstag kommentiert und moderiert. Es gibt etwas, Männer, das wollte ich aber sowieso hier mit herbringen, auch wenn es eine Basketballhalle ist, weil das ist, glaube ich, ein Thema. Das ist im Norden auch im Fußball relativ weit verbreitet. Da ist es aber nicht so schlimm, weil Stadion und offen alles und entsprechend Luftabzug gewährleistet. Denn ich war in der Halle, ich komme da rein in die Messehalle, da wird gespielt in Chemnitz. Und die haben die Caterer ausgetauscht für die Fans auf der einen Seite. Die haben das Pizza-Bistro, was es die letzten Saisons da gab, quasi nicht mehr und haben stattdessen einen riesigen Fischwagen da reingeschoben.
Ah, nein, bitte nicht. Nein, doch nicht in der Halle.
Denkfehler. Das ist wirklich, ich dachte auch so, ich komme da rein, mich erschlägt eine Wand von Bismarck, Hering und Zwiebeln und ich dachte so, wo hat hier irgendeiner irgendwie ein Hackepeterbrötchen verhaftet oder sowas und dann gucke ich so nach links so, und Kameramann zeigt, oh Paddy, guck mal, scheiße, Alter. Und da stehen wir dort in diesem Gang drin, bevor es dann auf den Court geht. Und wirklich, während des kompletten Spiels, da habe ich es nicht so gemerkt, weil dann bist du im Tunnel, aber danach sofort wieder gerochen. Während des kompletten Spiels hat diese ganze Bude nach Fischkutter gerochen.
Oh. Also auch auf dem Platz oder was? Auf dem Court auch?
Ja, auch auf dem Court, also die komplette Halle. Das ist so, weil die haben sozusagen, ne, also wir sind so ungefähr, ich war so 3 Stunden vor Tip-Off sozusagen da, sozusagen mit Vorbesprechung und Co. Und da haben die bereits den Fischkutterwagen da offen gehabt und haben sozusagen schon angefangen, die Schollen zu angeln, genau, und den Hummer zu schlachten und das ganze Zeug. Und da war es halt, die haben sozusagen wirklich, die waren noch eher da als wir logischerweise, die haben sozusagen wirklich 4-5 Stunden schon, keine Ahnung, dafür gesorgt, dass die Messehalle Chemnitz geflutet wurde mit diesem Geruch von Nordseeküsse und Das war wirklich der absolute Horror.
Vielleicht sollte das so eine Verwirrungstaktik sein, aber dann hat man vergessen, dass ja auch die eigene Mannschaft muss das ja auch
wissen. Keine Ahnung. Und ich dachte so, okay, vielleicht bin ich auch irgendwie sensibel und vielleicht rieche nur ich das. Aber nee, es ist auch bei den Fans und das haben auch mir einige gesagt, ganz ehrlich, wir hätten lieber einfach wieder dieses scheiß Pizza-Wägelchen da hinten stehen. Statt diesem also nichts gegen, ey, schmeckt alles bestimmt super gut und so, ne? Ich mag Fisch, ich mag auch Fischbrötchen und so, aber nicht in einer geschlossenen Halle, wenn du da drin dann wirklich Sport treiben möchtest.
Wahnsinn. Also Paddy, eins muss ich natürlich trotzdem kurz sagen. Ich hatte, Gregor, für dich zur Info, ich habe Paddy geschrieben unter der Woche, dass er sich bitte eine Bahncard 100 zulegen soll, weil ich habe mir ernsthaft Sorgen gemacht, als ich dich da gesehen habe, wie du dir am Steuer sitzend Sushi reingeschaufelt hast, irgendwie so aus dieser Plastikschale raus. Ich dachte, was macht er denn jetzt da?
Ja.
Bitte, bitte, setz dich in den Zug.
Geile Zügegefahr, ja, das war, ich habe extra auf die Bahn verzichtet, weil es waren so knapp 3000 Kilometer. Ich war zweimal in Köln, zweimal in Weißenfels, in Chemnitz, in Berlin, in Dresden, in Aue und Co. Und dachte mir so, ey, da muss ja alles irgendwie funktionieren. Und wenn ich da Zügebuchung mache, irgendwas klappt nicht, dann ist over. Deswegen bin ich Auto gefahren.
Ja, und hab dann so, ich habe übermorgen wieder zu Hause gewesen, wenn du mit der Bahn gefahren wärst.
Genau, jetzt wäre ich quasi so, hätte die Folge jetzt irgendwo zwischen Gütersloh und Solingen aufgezeichnet.
Im Bordbistro.
Ja, im Bordbistro. Ja.
Im Bordbistro in Magdeburg über Gütersloh, Bordbistro in Gütersloh über Magdeburg sprechen, das ist ganz komisch dann.
Ey, naja. Ja, nee, aber deswegen. Aber schön, also ja, genau, deswegen, ich war viel unterwegs und es ging viel um Fisch, aber jetzt um Fußball hoffentlich. Also.
Wer auch viel unterwegs war, ist unser Hörer Marc, der uns geschrieben hat, aus dem Sauerland. Fand ich auch schön, ja. Also die Hörerschaft im Westen der Republik setzt sich alles fort. Und er sagt, ihr habt mich echt angezündet, was den Ostfußball angeht. Meine letzten Spiele, Meppen, Cottbus, Schweinfurt, Duisburg. Gut, Schweinfurt, Duisburg jetzt nicht so viel Ostfußball, aber fair Cottbus. Jena, Leipzig und dieses Wochenende hat er auch noch Jena in Heiligenstadt gesehen. Also wir haben ihn anscheinend wirklich angesteckt, fand ich sehr schön. Und wir bleiben hier gleich mal so ein bisschen bei der Basis. Wir haben ja letzte Woche über den Brand beim Lausanner SC in Gera gesprochen. Und auch dazu aufgerufen, dass da gerne gespendet werden kann. Da hatte irgendein Idiot die Räumlichkeiten des Vereins angezündet, sodass da wirklich alles an Trainingsmaterial abgebrannt sein muss. Es gab danach aber eine schöne Solidaritätswelle und Stand heute sind 20.795 Euro zusammengekommen. Küppi, ich glaube, du hast ein bisschen rumtelefoniert da letzte Woche mit den Jungs vom Lausanner SC. Was kannst du uns davon erzählen?
Ja, im Grunde genau das, was du gesagt hast, stimmt alles. Sie haben dieses Spendenziel jetzt erreicht mit über 20.000, die sie eingenommen haben, sind extrem dankbar für diese immense Solidarität, die ihnen entgegenschlägt von Unternehmen, von Einzelpersonen und ganz besonders auch von anderen Vereinen aus der Region, die sofort dafür gesorgt haben, dass der Trainingsbetrieb aufrechterhalten werden kann, indem sie halt im Grunde nur Kleinigkeiten gegeben haben, die aber dann so viel wert sind wie Leibchen, Hütchen, Stangen und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich der Lausanner SC überlegt, den ersten Garten-Weihnachtsmarkt zu veranstalten vom LSC, wo dann alle Vereine aus der Region, die gespendet haben, eingeladen sind, um da mit dem Lausanner SC Glühwein zu trinken, Bratwurst zu essen, Mandeln zu essen, was auch immer. Schön. Einfach sich eine schöne Zeit zu machen, als großes Dankeschön von diesem Verein, der sowas Schlimmes erlebt hat und der am Ende trotzdem sagen kann, dass das, was daraus entstanden ist, ausschließlich positiv ist, weil sie halt gemerkt haben, dass diese Fußballfamilie rund um Gera funktioniert und alle Vereine da zusammenstehen, wenn es einem mal so richtig schlecht geht. Also schöne Idee und nach all dem Schlimmen, was da passiert ist, eine sehr schöne Entwicklung.
Sehr gut. Das freut uns doch sehr, wenn der Sport auch über den Platz hinausgeht und man so zusammensteht. Erlebnisbericht vom Kreisklassendreier. Muss man aber aufpassen, dass man es richtig ausspricht. Erlebnisbericht vom Kreisklassendreier. Wir haben über diesen Tag berichtet am 3. Oktober, wo man sich drei Kreisklassenspiele hat anschauen können und eingefordert, dass es Berichte gibt davon. Die gibt's auch und die sind so lang und ausführlich, dass wir sie hier auf jeden Fall nicht vorlesen können. Auf der Seite vom LSV Barnitz, also einem Verein, der da teilgenommen hat, kann man sich das mal alles anschauen mit bildlicher Begleitung. Da haben auf jeden Fall ja alle Vereine, die an diesem Spieltag gespielt haben, wohl alles zusammengeworfen, dass diese Spiele gut stattfinden können. Ist ganz unterhaltsam, kann man sich mal anschauen.
Und auch von den Groundhopper-Memes, muss ich sagen. Das ist auch noch eine Instagram-Page, die ich glaube, das waren die Groundhopper-Memes, wirklich ehrwürdig erwähnen möchte an der Stelle, also Barnitz, und natürlich gibt es viele Berichte und ich habe, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, die haben sich da wirklich versucht zu pushen gegenseitig, wer da die heroischeren, pathosbeladeneren Metaphern rausprügelt, also ich überragend teilweise wirklich, was da rausgekommen ist. Ich glaube, das lohnt sich da mal ein bisschen durchzuwühlen, wenn man mal so eine Stunde 30 hat, weil so lange dauert es wahrscheinlich.
Und eine Sache habe ich auch noch gefunden, ist mir irgendwie begegnet, fand ich ganz witzig, der Viktoria Friedrichshain, also Berliner Verein, die sind beheimatet auf dieser Halbinsel, die es gibt auf der Spree, da am Ostkreuz ist das, glaube ich. Und die sind ein Verein mit, glaube ich, so 600 Mitgliedern oder so und haben aber nur einen Platz, auf dem sie spielen können und haben jetzt mal in den Raum geworfen, einen zweiten Platz zu bauen, der aber auf der Spree schwimmt. Weil eben in Berlin so wenig, bei denen da in der Ecke ist so wenig, ist eben so wenig Fläche. Und die einzige Möglichkeit wäre wohl, einen Platz aufs Wasser zu bauen. Fand ich ganz geil. Die hatten so KI-Bilder davon. Wäre auf jeden Fall der schönste Fußballplatz Berlins wahrscheinlich. So eine schwimmende Insel.
Ja, und 100%. Weil Berlin so in Geld ertrinkt, ist das bestimmt auch ganz easy umsetzbar.
Ja, also genau, ja, und weil es auch so easy ist, Plätze auf dem Wasser zu bauen zum Beispiel. Ja,
genau.
Naja, verrückte Ideen aus Berlin, man kennt's. Ja gut, dann gehen wir mal in die aktuellen Themen rein, würde ich sagen. Und ein Thema brennt, beziehungsweise in ganz Magdeburg brennt's, weil letzte Woche, am Tag nach unserer Aufnahme, hatte Ottmar Schork Markus Fiedler noch im Amt bestätigt, nachdem dieser mit seiner Mannschaft 6-mal nacheinander verloren hatte. Wir erinnern uns, den einzigen Sieg in der Liga gab's gegen Dynamo. Jetzt gab es unter der Woche ein Testspiel gegen Liga-Konkurrent Braunschweig und das wurde mit 0-6 verloren. Sonntagabend dann Tatort Magdeburg, man trennt sich von Markus Fiedler und seinen Co-Trainern, da ist also richtig viel los und in diesem Fall reicht es eigentlich nicht, wenn wir zu dritt darüber sprechen. Wir haben uns eine Expertin eingeladen, die uns das Ganze mal ein bisschen einordnet und ein paar Sachen genauer erklären kann. Spio-Reporterin mit ganz viel MD-Know-how, wir begrüßen herzlich Sabrina Bramowski. Hallo!
Ja, guten Morgen. Im Osten geht die Sonne auf, in Magdeburg heute leider nicht.
Aber dafür hier in unserer kleinen Podcast-Runde geht die Sonne auf, denn du bist da. Und jetzt sag mal ganz ehrlich, gestern Abend, wie überrascht warst du denn?
Ja, gar nicht mehr überrascht, aber ich bin jetzt ehrlicherweise aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen erleichtert, weil also mein Handy war der stetige Begleiter seit ganz vielen Tagen und Stunden und man war so nur noch darauf aus, immer wieder zu checken in irgendwelchen Foren, oh, habe ich doch was verpasst und so weiter. Und ich hatte ja Freitag noch eine Aktuellschalte und habe ja schon vorausgesagt oder einen Tipp abgegeben, dass nach diesem Wochenende spätestens Schluss sein wird mit Trainer Markus Fiedler. Und so kam es ja dann auch gestern Abend, Sonntag 20.45 Uhr.
Also ich kann nur sagen, wie wir es in unserer Runde kurz so ein bisschen diskutiert hatten, weil wir das tatsächlich, wir haben ja letzte Woche sehr ausführlich drüber gesprochen. Dann war Dienstag, glaube ich, diese Medienrunde mit der Bestätigung. Und dann kam irgendwie einen Tag später dieser Screenshot rein von dem Ergebnis gegen Braunschweig. Und wir haben so gesagt, so, sag mal, was ist da denn los? Also was war denn los?
Ja, es ist eine sehr aufregende Woche gewesen. Also in dieser Woche war so viel drin, wie wahrscheinlich sonst in 2 Monaten oder 3 Monaten Fußballberichterstattung. Also du hast halt am Dienstag diese Medienrunde mit Ottmar Schork, wo ja schon ganz wilde Spekulationen im Umlauf sind, ob Daniel Thuns Auto vor dem Stadion gesichtet worden ist und so weiter und so fort. Und dann setzt sich Ottmar Schork hin in seiner typischen Art und Weise und hält halt an den Trainer fest. Er ist ja ein sehr loyaler Zeitgenosse und möchte auch einen Weg, den er eingeschlagen hat, selten bis gar nicht verlassen. Und deswegen sind Trainerentlassungen auch gar nicht so sein Stil. Und hat dann halt erzählt, dass es eine Analyse gab und das aufgearbeitet wurde und dass sich dazu entschieden worden ist, Markus Fiedler als den richtigen Trainer zu betrachten. Und dann kam eben, wie du ja schon sagtest, Gregor, am Donnerstag dieses Testspiel, ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig auf einem heimischen Trainingsplatz hier in Magdeburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber im Livestream zu sehen. Ja, und das war ein 0-6 und das offenbarte irgendwie alles. Waren auch danach dann Spekulationen im Umlauf von den Fans, ob die Mannschaft denn gegen den Trainer gespielt hätte in der zweiten Hälfte. Also es waren dann vor allem die Ersatzspieler. Und auch nach der Partie stand Markus Fiedler alleingelassen und verlassen dort. Es klatschte auch gar keiner gefühlt mehr mit ihm ab. Die Stimmung war am Boden. Die Mannschaft hat nicht mehr miteinander kommuniziert auf dem Platz während des Spiels. Der Trainer saß wie versteinert oder auch schon resignierend auf seinem Trainerstuhl, hat sich gar nicht mehr bewegt. Also das war ein einziges Trauerspiel. Und ich dachte ehrlicherweise aus Magdeburgs Sicht, könnte es nicht mehr schlimmer werden nach Elversberg. Ich habe mich getäuscht. Also Donnerstag war der Downfall in Magdeburg. Also sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt, wirklich. Und danach war klar, also so kann es nicht weitergehen. Und dann hat man halt auch immer mal wieder durch Recherchen rausbekommen, dass die Gremien zueinander gefunden haben, dass Aufsichtsrat und Präsidium ganz stark im Austausch miteinander stehen. Man hat uns auch zwar nicht vor der Kamera was sagen wollen, aber im Vier-Augen-Gespräch gesagt, hier schläft keiner, es wird was passieren. Und ich glaube, daraufhin habe ich dann auch eben diese Schalte am Freitag dann gemacht bei MDR Aktuell mit dieser Annahme, dass eben der Trainer dann doch kurz vor der Freistellung steht. Auch wenn Ottmar Schork, glaube ich, noch für ihn gekämpft hat, auch in den letzten Stunden. Aber auch er muss eben enorm aufpassen, dass, was er sich hier in den letzten 5 Jahren aufgebaut hat in Magdeburg, dass nicht mit einer Trainerentscheidung pro Markus Fiedler eben komplett zu verbauen und sein Vermächtnis hier zu zerstören.
Das ist spannend, weil wir den Punkt auch letzte Woche angerissen hatten in der letzten Folge, um mal ein bisschen drüber nachzudenken, okay, was macht denn diese Personalie auch mit Ottmar Schork? Ich würde noch mal kurz zur PK zurückspringen. Du kennst ihn viel, viel besser als wir. Du hast viel öfter mit ihm zu tun, Ottmar Schork. Ich habe die PK gesehen und also hattest du da bereits das Gefühl, dass das so eine, also wie ernst hast du denn diese Rückendeckung genommen von Ottmar Schork? Weil mein Problem war, weil ich ihn nicht besser kenne als diese ab und zu PK-Schipsel, die ich sehe von ihm oder diese Interviews, die er führt. Also ich saß da nach 5 Minuten und dachte mir jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, Junge, komm auf den Punkt, Gottverdammt, ist er jetzt Trainer oder nicht? Also weißt du, was ich meine?
Ja, das hast du ja bei den Nachfragen gemerkt, ne? Ich glaube, es war die 3. Nachfrage.
Genau,
ist also denn Markus Fiedler so, jetzt noch Trainer?
Ey, also er hat sich so rumgedrückt um dieses ganz klare, also fang doch bitte an mit Markus Fiedler ist noch Trainer, weil, und dann macht er einen kurfürstlichen Monolog hinten dran. Aber das fand ich schon so bemerkenswert irgendwie in dem Punkt. Weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Ihr habt ja auch schalten wollen, Punkt um 12. Dann ging die PK ganz spontan nochmal später los. Du standst draußen, da musstest irgendwas, keine Ahnung, vermoderieren, warum der Livestream noch nicht losgeht. Das war total skurril in meiner Wahrnehmung. Also die ersten 5 Minuten PK, ich habe gedacht, was will dieser Mann jetzt von mir, bei allem Respekt?
Ja, ich glaube, dass Ottmar schon ein Mensch ist, der gerne und auch breit seine Meinung dann, wenn er denn in so einem Mediengespräch geht, teilt und auch seine Sichtweise sehr genau schildern möchte. Nur war die an diesem Tag halt mit diesem Einführungsmonolog halt gar nicht zielführend, weil man wirklich ja gar nicht gecheckt hat, ist er denn jetzt noch wirklich Trainer oder nicht? Und Ottmar Schock ja dann auch gesagt hat, ja, und ich weiß ja auch ganz genau, ihr werdet mir das noch um die Ohren hauen oder irgendwelche Aussagen. Also wie, ich hatte Vertrauen oder er war der richtige Trainer aus unserer Sicht. Das fiel ja dann auch in der PK. Und hat dann auch schon quasi vorgebaut, dass wir das jetzt dann immer und immer und immer wieder rausholen werden, diese einzelnen Aussagen, die er da gemacht hat. Ich glaube, was dem Verein wichtig war, keinen Schnellschuss zu machen, eben nicht in diese Hysterie zu fallen wie andere Profivereine, die da mit einem Fallball durch die Gegend laufen und einen Trainer nach dem anderen absägen, wenn es mal eine Sekunde in ihrem Verein rüttelt und vielleicht nicht darüber nachdenken, wohin es langfristig führen könnte, weil unter Christian Tietz lief ja auch nicht immer alles rosig. Ja? Also auch wenn man jetzt rückblickend natürlich immer sagt, boah, bombastisch, was der hier geschafft hat und natürlich super, also wenn die Fakten da sind, sagt man krass, also er hat die Mannschaft vom Drittliga-Abstieg gerettet und hat sie in die 2. Bundesliga geführt und dort etabliert, ja, aber es gab auf dem Weg dahin auch immer, immer ganz krasse Krisen und in der 2. Liga hat man auch in vielen Saisons vor dieser krassen Saison darum gezittert, eben nicht wieder abzusteigen und auch da stand Christian Tietz das ein oder andere Mal vielleicht auf etwas wackeligen Beinen und kann sehr, sehr, sehr happy sein, da Ottmar Schork an seiner Seite gehabt zu haben, als loyaler Begleiter.
Sabrina, erklär mal kurz, wie du seine Situation jetzt einschätzt. Also ich finde, das ist eine Trainerentlassung, die ist so ungewöhnlich und außergewöhnlich, wie ich es, glaube ich, in der Form noch nie erlebt habe, dass man an einem Dienstag eine solche Pressekonferenz erlebt. Du warst mit dabei, eine Dreiviertelstunde oder so, wo man lang und breit und ausführlich erklärt, warum Markus Fiedler nach wie vor der Richtige ist. Und nicht mal eine Woche später, ohne dass ein Pflichtspiel stattgefunden hätte in diesem Zeitraum, wird er dann doch freigestellt. Nach einem natürlich Testspiel-Debakel, wie man es sich nicht schlimmer ausdenken kann, gegen einen Verein, der ja selbst 4-mal in Folge verloren hat in der zweiten Liga und direkter Konkurrent ist. Aber was bedeutet das jetzt für Ottmar Schork, der sich so klar positioniert hat, ich bin überzeugt vom Trainer nach wie vor, der sich eine Dreiviertelstunde dahingesetzt hat und gesagt hat, wir machen weiter mit Markus Fiedler, und der jetzt plötzlich genau in die andere Richtung gehen muss, offensichtlich, weil der Druck aus dem Verein auf ihn zu groß war. Was bedeutet das für ihn im Verein selbst und was bedeutet das für ihn in der Außenwahrnehmung bei den Fans, die ja auch sagen, ja, der Schork, der hat ja eigentlich eine ganz andere Meinung und konnte sie nicht mehr durchsetzen?
Naja, also erstmal muss man ja sagen, dass, glaube ich, diese Charaktereigenschaft der Loyalität sehr hoch angesehen ist. Also es haben ja auch Fans dann tatsächlich gespiegelt, auch welche, die, glaube ich, eher mit Zweifeln Markus Fiedler gegenüberstanden, kamen beim öffentlichen Training zu mir nach dieser Medienrunde am Dienstag und meinten so, oh, das ist eigentlich doch eine schöne Eigenschaft. Ja, das ist so was, was uns im Osten auch irgendwie auszeichnet, ja, dieses Bonding, dass man jetzt auch nicht, wenn mal eine kleine Krise ist, sofort irgendwie alles in Frage stellt, sondern dass man dann doch irgendwie so einen Zusammenhalt hat, ne? Und ich glaube, dass das etwas ist, was Ottmar Schork hoch angerechnet wird. Jetzt ist natürlich die Problematik, dass man natürlich auch viel mitbekommen hat, dass im Verein gearbeitet wird. Das heißt also, dass sich die Gremien stark gemacht haben und es anders gesehen haben, offensichtlich, als der Geschäftsführer Sport. Und da irgendwie dann auch zweierlei Welten aufeinander geprallt sind und vielleicht Ottmar Schork dann jetzt doch gar nicht mehr so allumfänglich mächtig war wie in den vergangenen 5 Jahren, als es lief, sondern dass jetzt der Verein eben wieder sich doch stark gemacht hat und der Verein am Ende derjenige war, der den Impuls gegeben hat, dass hier eine Änderung her muss. Denn es ist der schlechteste Saisonstart in der Vereinsgeschichte des ersten FC Magdeburg. Ja, also das darf man nicht vergessen. Schlechter lief es zur Saisonbeginn noch nie in Magdeburg und es ist ein alarmierendes Zeichen. Diese 7 Niederlagen in 8 Spielen, die sind ja nicht wegzureden. Und klar, egal wie man zu Markus Fiedler steht, natürlich ist er charakterlich ein Top-Typ, hat mega Pressekonferenzen gegeben, ist ein Familienpapa, war nahbar, hat man ja immer auch angesehen nach dem letzten Spiel, wie emotional ihn das auch mitnimmt, ne? Und ich glaube auch, dass Ottmar Schork ihn natürlich so als Persönlichkeit sehr, sehr, sehr geschätzt hat. Aber Ottmar muss halt eben auch aufpassen, was ich ja schon gesagt habe, da nicht unterzugehen jetzt mit dem Trainer gemeinsam. Und deswegen war es jetzt eben auch wichtig, diesen Schnitt, der sicherlich sehr, sehr schmerzhaft war für Ottmar, zu machen an dieser Stelle. Und das nach einem Testspiel. Also ich weiß nicht, gab es das schon mal, dass ein Trainer nach einem Testspiel entlassen wurde?
Wie sauer war der eigentlich, dass irgendjemand dieses Testspiel da hingelegt hat und das geplant hat?
Ja, aber eigentlich, also wenn du die Mannschaft ja bei diesem Testspiel gesehen hast, kannst du ja nur sagen, aus Magdeburger Sicht, na Gott sei Dank gab es da noch ein Testspiel.
Eigentlich schon, ne?
Weil der nächste Gegner ist halt Darmstadt, ja.
Was ich mich gefragt hatte, oder Paddy, wolltest du? Oder?
Ja, ich hätte noch, also wir sprechen natürlich viel über Ottmar Schork gerade, klar, weil das natürlich auch extrem eng verflochten ist mit der Personalie Fiedler, zu der wir bestimmt auch gleich noch kommen. Ich mag das auch total, also Sabrina, ich bin voll bei dir, ne? Also mal einen Trainer oder einen Trainer-Geschäftsführer gespannt, wo man das Gefühl hat, ey, okay, hier gibt's auch menschliche Komponenten und es ist eine Empathie da und wie du halt sagst, ich schätze das auch an Ottmar Schork unglaublich krass, dass er sich da eben als Mensch hinsetzt und das auch als Mensch, sag ich mal, in Teilen vielleicht diese PK auch führt, weswegen er dann auch in diese Monologe fällt, weil es ihm eben wirklich so schwer fällt und ich ihm das abkaufe. Ist das jetzt, also die nächste Patrone, die nächste Trainerpatrone, würdest du sagen, er hat jetzt schon Druck? Die muss sitzen, sagst du. Die muss definitiv sitzen, ja.
Die muss sitzen. Ja. Die muss zum Klassenerhalt führen, auch wenn Magdeburg jetzt für diese berüchtigte 40-Punkte-Marke jedes zweite Spiel gewinnen muss. Die muss jetzt sitzen. Der neue Trainer, der jetzt kommt, nach Darmstadt ja wahrscheinlich, ist enorm unter Druck. Aber logischerweise ist das Der letzte Versuch von Ottmar Schork.
Bevor wir jetzt da nochmal kurz in die Zukunft blicken, nochmal kurz eine Frage, weil du jetzt gesagt hattest, nach diesem Testspiel hat auch niemand mehr aus der Mannschaft mit ihm abgeklatscht und die Stimmung war wirklich komplett am Boden. Ich hatte immer die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass schon die Kabine auch so dieses Menschliche sehr geschätzt hat an Fiedler und dass die schon auch relativ lange noch so ja, hinter ihm standen. Das hat sich dann geändert dann in den letzten Wochen oder wie ist da so dein Blick drauf?
Offensichtlich, und ich weiß nicht, ob ihr gestern die Pressemitteilung gelesen habt. Ich habe mich ein bisschen gewundert über das Zitat, was da abgegeben worden ist. Ich zitiere jetzt mal von Ottmar Schork. Wie angekündigt haben wir in der zurückliegenden Woche eine eingehende Analyse vorgenommen und sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind. Also ich finde es schon krass, wenn man in diese Pressemitteilung schreibt, dass Markus Fiedler die Kabine verloren hat offensichtlich. Wie seht ihr das?
Ja, habe ich in der Form tatsächlich auch noch nicht gelesen und es macht das Ganze nochmal schärfer, nachdem wir ja 5 Tage vorher gehört haben, dass er die Mannschaft erreicht und genau der Richtige ist. Aber ich frage mich tatsächlich auch, was mit dieser Mannschaft los ist. Also ich verstehe sie nicht so ganz. Ich bin auch nicht bereit, die da ganz aus der Verantwortung zu lassen und nur über Schork und Fiedler zu sprechen. Was ist los mit einer Mannschaft, die in Karlsruhe ein richtig geiles Spiel macht und kurz davor ist, diesen Sieg zu holen, um sich dann gegen Elversberg schlachten zu lassen mit nur 10, 15 guten Minuten, um dann in einem Testspiel, wo sie schon wissen, jetzt geht's hier wirklich hart auf hart, sich so dermaßen demontieren zu lassen. Also was ist los mit dieser Mannschaft?
Da stehen große Fragezeichen hier über dem Magdeburger Stadion, Köppi. Das würden wir alle natürlich gerne wissen, was los ist mit dieser Mannschaft. Fakt ist, die Mannschaft ist jetzt in der Bringschuld. Also wenn es wirklich so ist, wie in der Pressemitteilung geschrieben, dass keine Hoffnung mehr in der Kabine war auf eine Trendwende, dann hat die Mannschaft ja jetzt erreicht, was sie wollte. Sie hat einen neuen Impuls. Erstmal eine Interimslösung, dann wahrscheinlich ja bald hoffentlich eine langfristigere Lösung. Und dann ist aber sie gefordert. Natürlich ist es schwer für die Mannschaft. Sie haben 62 Scorerpunkte verloren. Sie haben Kars verloren. Sie haben Bourget verloren. Sie haben Elhan Kouri verloren. Trotzdem ist das Gerüst der Mannschaft aus dem vergangenen Jahr, das so nah dran war am Bundesliga-Aufstieg, ja immer noch da. Und ich finde, da muss jetzt einfach ein Impuls aus der Mannschaft kommen. Von den ganzen Führungsspielern, von Reimann, von Artig, von Neuenberger, von Mathiesen, von Hugonet. Und die müssen sich jetzt raffen und sich jetzt zusammenfinden und das hier nicht komplett in alle Einzelteile zersprengen lassen, diesen Verein.
Ich würde mal eine These reinwerfen, entschuldige Gregor, die mir gerade in dem Moment durch den Kopf gekommen ist. Markus Fiedler hat davor ja einen tollen Job gemacht, wirklich bei der U23, beim VfB Stuttgart, also das spricht ihm keiner ab, deswegen hat er sich hier überhaupt qualifiziert dafür, also er kennt solche großen Vereine, er kennt Vereine, auch jetzt wenn ich auf seine Person bezogen, ne, mit einem extrem hohen Level an Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und Co. Ist Markus Fiedler vielleicht zu lieb gewesen? Kann man das irgendwie so sagen? Oder wie ist da dein Gefühl, Sabrina? Weil über alles, was wir so sprechen, das wirkt für mich so ein bisschen, es ist eben der Familienvater und es ist eben der auch sehr viel Menschlichkeit zulässt, weil er es vielleicht auch so kannte und bisher immer so handhaben musste, eben mit jüngeren Spielern in der Entwicklung, die das vielleicht ein bisschen mehr brauchen, als eben so gestandene Zweitliga, teilweise Erstliga und Drittliga-Profis, die schon eine Menge erlebt haben in dem Geschäft. Das wirkt auf mich so ein bisschen so.
Ob er zu lieb war, kann ich, glaube ich, jetzt nicht so richtig beurteilen. Ich meine, Fakt ist, es hat ja in manchen Spielen auch funktioniert. Ja, also ich glaube, der Derby-Sieg bei Dresden, der wird für immer bleiben. Es gab auch kein peinliches Pokal aus, für das Magdeburg sonst ja berühmt und berüchtigt war in den letzten Jahren. Also das hat er ja irgendwie dann doch schon in die Reihe bekommen. Köppi und ich hatten ja schon mal telefoniert und ich habe gesagt so, die Mannschaft hat halt jemand verloren mit Christian Tietz, der eine Lebensfreude, eine Lockerheit in den Tag gebracht hat, die halt beneidenswert war. Der Mann war alt genug, um zu wissen, dass Fußball längst nicht alles ist, dass nach Regen wieder Sonne kommt, so blöd sich das auch anhört, ne? Und der halt über den Ding so ein bisschen stand und so ein richtiger Leitwurf, glaube ich, auch deswegen war. Und ich glaube, Markus Fiedler, für ihn war das halt eine unfassbare Chance jetzt in Magdeburg. Der Mann macht gerade seine Trainerlizenz nebenbei. Das sollte eigentlich der Startschuss sein, glaube ich, für was ganz, ganz Großes bei ihm. Und vielleicht konnte er deswegen diese Leichtigkeit seines Vorgängers gar nicht so fortführen, sondern war ein bisschen mehr verkopfter bei der Sache als Christian Tietz. Und eventuell deswegen konnte die Mannschaft sich nicht an ihn so klammern, auch wenn es mal nicht so lief. Und ging dann in diesen Negativstrudel mit ihm so ein bisschen unter.
Ja. Spannend auf jeden Fall. Ich schätze mal jetzt, wollen in Magdeburg trotzdem alle nach vorne gucken. Witzigerweise gab es am Freitag letzte Woche bei der zweiten vom FCM ein 6-0.
Ja, es hat alles wieder wettgemacht.
Nein, warum gegen Hertha 2, warum spreche ich es an? Die beiden Trainer, es gibt ja zwei, die sich abwechseln bei den...
Nee, es sind gleichgestellte Cheftrainer.
Zumindest sind sie aber, glaube ich, abwechselnd an der Seitenlinie vertreten bei den Spielen. Oder so habe ich es zumindest wahrgenommen. Patrick Sander und Pascal Ibold sind nun also auch die Interimslösung für die erste beim FCM. Du hattest letzte Woche, glaube ich, sogar auch noch mit Patrick Sander gesprochen. Wie siehst du denn diese Interimslösung?
Lustigerweise hatte ich am Montag jemand geschrieben, ich verstehe gar nicht, warum der Verein so hadert, also vergangene Woche Montag, sie haben doch mit Sander die perfekte interne Lösung im Verein. Also ich hatte da schon eine Art Riecher, aber ich finde die Lösung gut, weil die beiden, also Ibold und Sander, wissen um die DNA des Vereins, sie wissen um die Spielphilosophie des Vereins. Also Christian Tietz hat die ja von ganz oben nach ganz unten durchgezogen im kompletten Verein und hat allen quasi gespiegelt, wie gespielt werden muss, damit die richtigen Spieler nach oben nachwachsen. Und diesen Prozess sind sie komplett mitgegangen. Das heißt also, sie wissen ganz genau, wie die Mannschaft eingestellt werden muss, um halt zu performen. Und Patrick Sander ist ja breit geschult und erfahren und eben auch, glaube ich, durch sein Alter auch eine große Respektperson und kann auch, glaube ich, Mannschaften sehr, sehr gut anführen. Dazu eben der jüngere Ibold, der, glaube ich, ein sehr menschlicher, sehr nahbarer Typ ist. Das ist ein richtig guter Mix erstmal für eine Interimslösung. Das wäre auch mein Vorschlag gewesen tatsächlich.
Hast du eine Idee, wie es danach weitergehen könnte?
Es sind hier ganz verschiedene Namen im Umlauf, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass es einen der ganz, ganz großen Namen wird, wie Daniel Thune oder Tim Walter, die sich ja so viele hier wünschen. Wobei Tim Walter natürlich immer noch, glaube ich, mit seinem krachenden Offensivfußball schon auch das ist, was diese Stadt, glaube ich, so sehr ersehnt.
Ist witzig, Sabrina, weil wir hatten letzte Woche, sind wir auch mal durchgeflogen, also in der letzten Folge durch Transfermarkt, die einfach mal, wer überhaupt so im Amt gerade nicht ist, als deutscher Trainer, deutschsprachiger Trainer. Ja. Und da ist uns auch sofort Tim Walter eigentlich als Premiumlösung entgegengeflogen, eben auch vom Spielstil. Also das ist auch wirklich ein Name, der zumindest so in den Fanbubbeln so umherschwebt und wabert.
Naja, klar, aber ich glaube, der ist nicht sehr naheliegend, ehrlicherweise. Okay. Also ich glaube, da hapert es vielleicht so an der einen oder anderen finanziellen.
An der kleinsten Violine der Welt hapert es da, naja, so häufig.
Ich glaube schon, dass es entweder jemand wird, den man wieder gar nicht auf dem Zettel hat, oder ein Mensch wie Dabrowski, über den wird auch schon philosophiert aktuell in Magdeburg, ob der es vielleicht werden könnte. Genau.
Der ja bei Rot-Weiß Essen wirklich gute Arbeit geleistet hat. Sabrina, zum Abschluss mal einmal auf den FCM geblickt. Du hast es vorhin schon gesagt, die wollten...
Ich wollte euch noch mal zeigen, ne? Also hier müsste dann pixeln das andere, aber hier, du hättest mit Markus, du hättest sogar eine interne Lösung mit Sander, steht hier.
Von wem war das?
Von mir an jemanden.
Achso. Ja. Ja, die wird ja jetzt erstmal vorläufig. Aber Sabrina, gib bitte noch mal einen kurzen Blick auf den FCM in Gänze. Also, du hast es vorhin gesagt, die waren kurz davor, in die Bundesliga aufzusteigen. Der mit weitem Abstand größte Erfolg der Nachwendezeit war zum Greifen nah. Eine Mannschaft, die diese ganze Stadt euphorisiert und elektrisiert hat. Und 5 Monate später liegt alles am Boden. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man es selten erlebt hat. Was macht das mit den Leuten in Magdeburg? Wie erlebst du die da gerade?
Ja, tief besorgt natürlich. Ne? Tief besorgt um die Liebe ihres Lebens, ihren Fußballclub aus Magdeburg, weil das wirklich ein ganz, ganz unsichere Zeiten ist, in denen sich Magdeburg gerade befindet. Ich hätte niemals, wirklich niemals damit gerechnet, dass das nach der vergangenen Saison so krass alles zusammenbrechen kann, wie es jetzt aktuell ist. Aber es war natürlich so, wenn man die letzten 4 Monate betrachtet, auch eine schwierige Zeit. Zum einen gab es dann diese große Enttäuschung, dass Christian Tietz den Verein verlassen hat. Dann gab es ja die öffentliche Kritik von Ottmar Schork an der Entscheidung, die ja auch sehr eindeutig war, diese, wie man ja immer getitelt hat, zerbrochene Männerfreundschaft. Dann gab es die späte Entscheidung für Markus Fiedler. Dann wurde der Trainingsstart verschoben, weil Markus Fiedler noch im Urlaub weilte. Dann gab es irgendwie 5 Wochen nach einem anderen erste Transferverkündungen. Dann ging auch noch Martin Kaas auf diese unrühmliche Art und Weise dieses Jalousien-Gates in Magdeburg. Also es ist wirklich, was in den letzten Wochen und Monaten hier alles zusammengekommen ist beim Verein. Das ist wirklich, glaube ich, ganz, ganz schwer auszuhalten, wenn man Anhänger des ersten FC Magdeburg ist. Ich meine, für uns Medien ist das okay, weil man hat immer was, worüber man berichten konnte in der letzten Zeit, ehrlicherweise. Und das war gute Unterhaltung geboten. Aber natürlich für die, die für diesen Verein brennen und leben, ist das eine extrem harte Zeit aktuell.
Ja, harte Zeiten in Magdeburg. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke. Cool, dass du so nah dran bist und uns das so schildern kannst. Wir werden auf jeden Fall weiter drauf blicken. Am kommenden Wochenende geht es dann gegen Darmstadt. Aufbaugegner. Naja, weiß ich nicht. Sehen anders aus. Vielen Dank auf jeden Fall und habt eine gute Woche.
Da wird
Woche.
Der Bock umgestoßen. So. So.
Habt eine gute Woche.
Jetzt musst du zum Ende aber nochmal bezahlen.
Und okay. Besuch uns bitte bald wieder.
Ja, mach ich. Ja.
Vielen Ciao. Dank.
Ciao, ciao. Sabrina, ciao.
So viel also zu Liga 2, aber jetzt gehen wir mal ein paar Ligen runter und ich sage wirklich ein paar, weil ganz viele Vereine aus ganz unterschiedlichen Ligen am Wochenende gespielt haben. Es waren nämlich Landespokale in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und in Sachsen natürlich. Und da sind wieder einige Geschichten passiert. Ich glaube, ehrlich gesagt, gab es nicht so wirklich viele Überraschungen. In Brandenburg ist der FSV Luckenwalde ausgeschieden gegen, lass mich lügen, habe ich mir nicht sogar aufgeschrieben, ach, hier steht es ja sogar, in Brandenburg ist Luckenwalde rausgeflogen gegen den Oranienburger FC Eintracht, der spielt, glaube ich, 2 Ligen unter Luckenwalde. Dessau hat den VfR Halle rausgekickt, sonst haben sich meistens die Favoriten durchgesetzt. Wir hatten
in Sachsen haben wir noch, ne, Eilenburg ist ausgeschieden gegen als Regionalligist gegen den VfC Plauen als Oberligist, wobei ich glaube, da die Leistungsdichte vielleicht auch ein bisschen näher zusammenhängend ist als vielleicht in den anderen Partien, die du genannt hast, ja.
Ja. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal über den FSV Oratal Ohrdruf gesprochen in Thüringen. Wir erinnern uns, der Verein, dessen Name klingt wie eine Punkband. Und die haben gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt im Landespokal.
Richtig.
Und da gab es eine kleine Rückmeldung.
Da gab es wie immer mal, wie das hier fast schon Tradition ist, ja. Im Osten geht die Sonne auf, meets FSV Oratal Ohrdruf. Wieder eine Nachricht von Pascal Böhm, dem Torhüter, der sich ja wirklich seit Wochen auch schon dermaßen drauf gefreut hat auf dieses Spiel, hat auch Fotos mitgeschickt. Total einfach ein Riesenevent für die ganze Region. Hat geschrieben: Grüße, gestern war dann der Tag, also schon richtig emotional aufgebauscht. Das Spiel der Vereinsgeschichte. Wir haben zwar 0-7 gegen RWE verloren, es war aber ein absolutes Fußballfest. Über 2000 Zuschauer, der Verein hat Sondertrikots für uns gemacht und der RWE auch super sympathisch. Die Erfurter Fans haben übertriebene Stimmung gemacht, sowas zu erleben, echt Wahnsinn. Ich glaube, das kann man, glaube ich, nicht irgendwie mit irgendwas anderem aufwiegen, wenn man das mal irgendwie erlebt hat, als Amateurkicker in einem Pokal gegen so einen großen Verein zu spielen. Der dann tausende Leute mobilisiert, sowohl Heim als auch Gäste. Ich glaube, das, also Pascal, ich hoffe, du hast ein Hütchenstiefel gezündet an der Stelle. Das ist ja wohl in der Ecke auch so üblich, wie wir wissen inzwischen. Brutal, einfach brutal, oder? Also, das ist.
Ja, das ist einfach diese Faszination Landespokal, muss man einfach sagen.
Ja, ja.
Kicker und Vereine, die sich sonst nicht in solchen Regionen bewegen und auf so einem Level spielen, die spielen plötzlich gegen Profivereine oder Vereine, die unter Profibedingungen arbeiten, die richtig Tradition mitbringen, richtig Fans mitbringen und für die dann absoluter Ausnahmezustand herrscht. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, der ganze Verein, der mit anpackt, um dieses Event irgendwie zu ermöglichen und dann hast du da einen Tag, der für alle Zeiten im Gedächtnis bleibt. Das gilt für Oratal-Ohrdruf, das gilt auch für viele andere Clubs, zum Beispiel im Sachsenpokal, wo ich jetzt einige Beiträge gemacht habe am Wochenende, also gestern Rabenstein gegen den FSV Zwickau, Handwerk Rabenstein, über 1000 Leute da auf so einer Bezirkssportanlage, stehen alle rund um den Platz, aber super coole Atmosphäre, Zwickau hat viele mit dabei gehabt, viele Fans, also einfach richtig cool bei der SG Handwerk Rabenstein, übrigens ein einziger Handwerker im Kader und der saß 90 Minuten auf der Bank, das nur am Rande. Aber
wie lange hat es gedauert für dich, Küppi, diese Info zu recherchieren? Wie wichtig war die für dich, für den Beitrag?
Also die reiche ich direkt weiter, diese Lobeshymne an Ingo Hane, unser Reporter vor Ort, der mich angerufen hat und gesagt hat, Küppi, pass auf, ein Handwerker im Kader, aber der sitzt nur auf der Bank.
Das war quasi ein bisschen so, wie als Arsenal mal ohne englische Spieler gespielt hat, ne? Das war das Pendant.
Ja, so ungefähr.
Ja, deutscher genau. Arsenal.
Also nicht selbst recherchiert. Ostdeutscher Arsenal. Ja, ostdeutscher Arsenal, genau. Handwerk Rabenstein. Die Nummer 2 im Chemnitzer Fußball mittlerweile. Habe ich gelernt durch Rico Schmidt.
Handwerk ja. Rabenstein, ostdeutscher Arsenal, das ist, klingt für mich fast noch Folgentitel. Naja,
ja, Folgentitel könnte sein, ja. Ja, also tolle Atmosphäre auf jeden Fall. Und Gregor, ich glaube auch am Samstag war es richtig cool in Panitsch-Borsdorf. Da habe ich das Spiel zusammengefasst und habe festgestellt, dass ich vor 3 oder 4 Jahren die auch mal live kommentiert habe. Im Sachsenpokal gegen Chemnitz, damals sind sie ausgeschieden. Mhm. Und da war ich auch vollkommen begeistert von der Atmosphäre in diesem kleinen, süßen Stadion, aber richtig voll, viele Fahnen, also richtig Fankultur. Und das war jetzt gegen Aue auch wieder so, ne?
Ja, es war wirklich echt ein toller Fußballtag. 14 Uhr war Anpfiff und das war ja ganz cool. Man fährt aus Leipzig so 20 Minuten hin oder so. Und wir waren zu dritt, sind dahin geeiert und dann war es schon so. Weißt du, wenn du in so einem kleinen Dorf schon irgendwie so 5 Minuten nach einem Parkplatz suchen musst, da weißt du, hier ist was los. Und das war auch tatsächlich so. Und dann sind wir zum Stadion gelaufen und da war wirklich dann gefühlt das ganze Dorf auf dem Bein. Ich glaube, es waren mit 1500 Zuschauern sogar tatsächlich das halbe Dorf da. Ich glaube, die haben nicht mehr als 3000 Einwohner. Und es war wirklich hammergeil, ne? Also ich wurde da total nett empfangen von den Jungs. Ich hatte ja vorher mit denen geschrieben und gesagt, hier, ich komme vorbei. Und die waren total freundlich, haben sich mega gefreut, haben uns da wirklich sehr herzlich willkommen geheißen. Und man hat so gemerkt, die haben alle so darauf hingefiebert und hatten sich so doll drauf gefreut auf diesen Tag. Die meinten auch die ganze Zeit, ja, wir sind hier alle seit Wochen am Rotieren und hätten wir doch noch mal ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Vorbereiten, hätten wir hier noch mehr auf die Beine stellen können. Und ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, das war alles so top organisiert, ich hätte gar nicht gewusst, was sie noch da hätten vorbereiten wollen. Also war wirklich an jeder Ecke eine Bierbude, du musstest nie irgendwie warten. Die hatten dann einen heftigen Grill mit allem möglichen Kram draufgelegt, also du wurdest top, Versorgung top. Lobend zu erwähnen, Bierpreis von 3,50 Euro. Muss ich auch sagen, nicht schlecht. Also die haben ihr Motto durchgezogen. Die hatten ja so ein bisschen als Anfangsmotto Pfeilchen statt Falschen in Anlehnung an Erzgebirge Aue und vor allem in Anlehnung an die Partie, die Erzgebirge Aue in der vorherigen Runde im Sachsenpokal gespielt hatte, nämlich gegen den Erzrivalen von Panitsch-Borsdorf, gegen die SG Taucher, glaube ich, im Nachbardorf. Die ja, glaube ich, 14 Euro verlangt hatten als Eintrittspreis, worüber sich die Aue-Fans ein bisschen beschwert hatten. Und deswegen konnte man in Panitsch für 11 Euro das Spiel schauen.
14 Euro, genau 4 Bier in Panitsch.
Genau. Küppi rechnet immer so. Seitdem er letzte Woche bei dir in Köln war und Kölsch gesoffen hat, seitdem rechnet Küppi alles immer auf Kölsch um.
Genau. Das wäre noch ein schöner Seitenhieb gewesen. Dafür könnt ihr so und so viel Bier kaufen hier in Panitsch. Nee, also es war wirklich, und so wie wir auch schon mal vor 2 Wochen oder so darüber gesprochen hatten, das ganze Dorf war auch wirklich involviert, ne? Also ich drehe mich irgendwann um und sehe da so 2 Omas, die mit so einem Kuchenblech auf einmal, wo so Alufolie noch so drauf ist, so rumkommen. alle waren da die ganze Zeit am Grinsen, mega, mega gut aufgelegt, ob das jetzt die Leute am Zapfahren waren, ob das die Leute am Grill waren. Die hatten auch alle so, hatten extra so T-Shirts gemacht mit ihrem Vereinswappen und den gekreuzten Hämmern von Aue. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Es gab einen Spieltagsschal, es gab einen Trommler, der da rumgerannt ist mit seiner Riesentrommel. Dann haben die da blaue und gelbe Fahnen verteilt überall vorm Anpfiff. Dann gab es eine Blockfahne sogar auf der kleinen Tribüne. Das war wirklich alles sehr, sehr witzig. Dann wurde sogar ein bisschen Rauchtöpfe wurden gezündet. Da gab es mal eine kurze Spielunterbrechung. Da haben sich, glaube ich, zwei Jungs, die vielleicht in der Nachwuchsmannschaft spielen von Panic, die haben sich da einen kleinen Spaß erlaubt und haben, glaube ich, sogar in Minute 19:20, also Gründungsjahr von Panic, dann ein bisschen Rauchtöpfe gezündet. Also es war wirklich.
Ach, deswegen wirklich, ja?
Ich glaube ja. Also ich glaube, es war in Minute 19:20. Dann aber
mit der Klammer drum, dass es natürlich nicht okay ist und nicht legal ist, mit dem Einschub, Jungs, ist cool. Da kann man mal in 20 Jahren eine Geschichte erzählen zu am Grillerchenabend. Also das ist schon okay.
Und dann konnte man, also man hat wirklich auch gemerkt, es waren alle so happy und auch das Ergebnis ist mehr oder weniger egal. Ich stand dann irgendwann auf so einer selbst hingezimmerten Tribüne aus so Europaletten, damit man quasi so ein bisschen erhöht stand und habe dann einfach nochmal so ein bisschen zugehört, wie die Jungs da irgendwie miteinander reden und wie man sich da begrüßt hat und so. Und herrlichste Begrüßung war, da kam einer zum anderen von so alte Männer, so Mitte 50, Anfang 60, meinten so: Ach Jens, dass du noch lebst. so wurde ich da begrüßt.
Ja, ich weiß nicht, wenn sonst
nicht so viel los ist. Da ist das letzte Heimspiel auch erst eine Woche her.
Das war wirklich schön und es war natürlich klar, dass es für Aue da ein absoluter Pflichtsieg ist und sicherlich auch ein Spaziergang wird. Ich habe auch gehört dann von den Jungs von Panisch, dass die Mannschaft von Aue auch erstmal angekommen ist und so sich so ein bisschen umgeschaut hat in der Kabine und auf dem Platz und war so, oh, was ist denn das hier eigentlich? So wie das halt so ist auf dem Dorfplatz, ne? Hat sie aber nicht gestört. 7:1 gewonnen und das Schöne war natürlich, man hatte die ganze Zeit darauf gewartet, wie das immer so ist bei solchen Spielen. Wir müssen hier nicht gewinnen, wir rechnen uns hier keine Chancen aus, aber ein Tor wäre schon schön. Und das Ganze ist ja dann auch passiert. Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 6:1 und da war wirklich die Hölle los. Also da sind alle komplett ausgerastet, lagen sich in den Armen, haben gejubelt und das ist geil, das ist Hammer.
Die Spieler ja auch, ne? Also die sind ja komplett durchgedreht. Die ganze Mannschaft, Pulk, also so als würdest du in der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum Weiterkommen machen. So haben die sich gefreut über dieses eine Tor. Das war wirklich schön.
Ja, das war echt witzig und hat ganz viel Spaß gemacht. Also wirklich mit ganz viel Liebe und Hingabe diesen Tag gestaltet. Ich glaube, danach waren auch alle in guter Feierlaune. Also mir wurde vorher erzählt, unser Stadionsprecher, der ist auch DJ und der heizt hier nachher nochmal richtig ein. Und ich sag's euch, wie es ist. Also wirklich 20 Sekunden nach dem Abpfiff habe ich die ersten Leute da mit mehreren Gläsern Gin Tonic und Jackie Cola rumstolpern sehen. Also da war richtig Alarm. Ich glaube, die haben da ordentlich noch gefeiert, hatten sie sich auch vorgenommen. Haben sie mir vorher alles erzählt. Ich glaube, es war wirklich ein rundum gelungener Tag. Ich habe euch hier Aufkleber sogar mitgebracht. Die kann ich euch mal, wenn wir uns das nächste Mal geben, sehen. Ich lese es mal hier kurz vor. Es gibt einen mit dem Wappen von
Vereinsmotto.
Da steht drauf, and you'll never drink alone. Dann gibt es auch noch einen kleinen Seitenhieb wieder gegen Taucher mit einem Aufkleber, Love Panic, hey Taucher.
kleiner Seitenhieb, nur so ein ganz kleiner Seitenhieb.
Ist alles mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Ich habe mir sagen lassen, der Präsident von Taucher hat auch eine Einladung bekommen und war auch da. Für den wurden auch noch zwei Karten locker gemacht.
Zwei Aufkleber.
Genau.
Der hat auch noch zwei Aufkleber bekommen.
Und also es war wirklich herrlich. Guck mal hier auf meine Liste, ob ich euch noch was erzählen kann. Aber ich glaube, ich bin soweit erstmal durch.
Ja, ganz kurz noch einmal sportlich. Der beste Torschütze von Panic Borsdorf, der heißt mit Vornamen Tristan und er hat noch einen zweiten Vornamen.
Jo.
Und heißt Kane als bester Torschütze. Das liegt ja schon in der Natur der Sache. Das ist wirklich cool. Er hat leider nicht getroffen, aber er hat anschließend erzählt, dass er früher schon immer Spitznamen Harry hatte und dementsprechend auch zum Knipser geworden ist.
Weil er so ein großer Harry Potter-Fan war.
Genau.
Aber ich finde das so geil. Plot-Twist. Es kann ja nur eine gute Party sein, also eine richtig schöne Dorfparty, wenn der Bäcker sagt, ich bin auch DJ nebenbei, oder der Stadionsprecher sagt, ich bin übrigens auch DJ nebenbei, und dann knallt das und poltert das los. Ich habe auch eine Sache gesehen, von einem anderen Pokalspiel, war glaube ich auch in Sachsen, das war Annaberg gegen Chemnitz, die danach eine Kabinenparty gefeiert haben, und da hast du bunte Lichter, ne, so wie so ein Partykeller, und dann haben die da die Randfichten durchgeprügelt bei Annaberg Buchholz. Also wirklich, die haben die da so durchgehämmert. Ich glaube, die haben 0-3 verloren gegen den Chemnitzer FC, sich da auch wirklich super achtbar geschlagen, glaube ich, wenn man die Jungs fragen würde da. Ja, und die haben das mit dem Holzmichel war es, glaube ich, oder war es ein anderes Lied, da pfeift der Fuchs, da tanzt der Bär, ist auch egal, es waren die Randfichten, und die haben da wirklich sich einen abzelebriert im Partykeller. Mit, also in der Kabine, Partykeller-Vibes, so ist richtig, und mit den Randfichten sozusagen. Also es gab, glaube ich, viele Partys am Pokalwochenende.
Das ist so. Und ich wurde auch echt ein paar Mal angesprochen auf unser Format hier. Haben sich echt viele Leute bedankt, meinen, ey, cool, dass ihr auch über solche Spiele redet und so. Also war echt schön, da vor Ort das mal so mitzuerleben und dann auch so ein Feedback zu bekommen und so. Also hat echt riesen Bock gemacht und gerne wieder, also kommt mal gerne wieder in diese Runde, lieber SV Pannen-Sporsdorf. Ansonsten, war ich dann am Sonntag noch beim Sportclub-Duell in Leipzig. Der Leipziger Sportclub hat gegen den Sportclub aus Dresden gespielt. Da hat sich Dresden dann in der Verlängerung mit 3-1 durchgesetzt. Da musste ich leider aber nach einer Halbzeit los, weil dann war ja Leipziger Derby. Es sind ja gerade die.
Wie ist das nochmal unter Groundhopper an einer Halbzeit reicht, ne? Dass du abhaken darfst.
Das weiß ich nicht, das musst du Groundhopper fragen, ich weiß es nicht. es sind ja gerade die Derby-Wochen in Leipzig, zwei Derbys in 8 Tagen, war dann also noch in Probstheida und hab Lok gegen Chemie gesehen. Ja, war ehrlich gesagt nach der ersten Hälfte war ausgeglichen. Chemie sogar die Möglichkeit gehabt auf die große Möglichkeit gehabt auf die Führung, sind dann aber leider in der zweiten Hälfte so ein bisschen eingebrochen. Lok hat das ehrlich gesagt dann sehr souverän runtergespielt und glaube ich mit 18 Tunneln vor den Toren haben sie sich dann 3-0 durchgesetzt.
Ja, aber drei Tunnel von Probstheider nach Leutsch gelegt.
Ja, das stimmt. Aber es gibt ja nächste Woche am Sonntag, gibt es die Chance, das alles wieder wettzumachen, denn dann ist nicht ganz selbe Stelle, selbe Welle, weil der Anpfiff ist, glaube ich, dann 3 Stunden früher. Und da kann man sich aber revanchieren.
Ja, revanchieren, und man kann das Spiel auch sehen, natürlich bei Sport im Osten dann beim MDR am Sonntag im TV. Ist allgemein Leipzig Game Day, ne? Also wir haben das Leipziger Stadtderby. Und danach für alle die wissen wollen, ob es auch beim Handball in Leipzig nach Fisch riecht, nicht nur in Chemnitz in der Halle. Dann ist noch Topspiel-Derby angesagt, der SCD AFK Leipzig, also kurzer Abdrift, auch nur um den Klassenerhalt spielt in dieser Saison. In der Handball-Bundesliga spielt er gegen den SC Magdeburg. Also da kann man sich mal Sonntag bei richtigem Schiedwetter hinter die Couch klemmen. Nee, eigentlich auf die Couch klemmen und hinter den Fernseher. Ihr könnt euch auch hinter die Couch klemmen, wie es euch beliebt. Und dann mal einen schönen Sportsonntag bei Sport im Osten verbringen, glaube ich. Vor allem eben mit dem Fußball-Touch nochmal Leipziger Derby. Also,
schmeckt Leipzig schon. Ohne Julian Weigel, ne? Der durfte im Pokal spielen. Stimmt. In der Liga ist er gesperrt nach den Vorfällen da in Halle vor einiger Zeit.
Aber mit Stanley Ratifo, der war jetzt auf Länderspielpause mit Mosambik, auf Länderspielreise. Und ist dann aber nächste Woche wohl wieder mit dabei.
Ja, der ist natürlich extrem wichtig, nachdem der da Altglienicke im Alleingang abgeschossen hat. Grundsätzlich fällt es mir relativ schwer, daran zu glauben, dass Chemie das Ding zieht, weil Lok ja so souverän im Moment unterwegs ist. Das ist schon bemerkenswert, finde ich.
Ja, die spielen einfach ihren Stiefel runter und lassen sich nicht beirren.
Ich glaube, kann man gar nicht mit genug Respekt drüber sprechen, weil das ja ein Riesenthema war, auch in Medien und allem drum und dran, aber auch im Vereinsumfeld, im Verein und so. Diesen Nackenschlag, diesen erneuten dann nochmal so zu verarbeiten, und die rödeln einfach weiter. Also das ist wirklich im Stile einer. Nein, aber ist im Prinzip ja doch so. Also es ist schon krass. Also das kann man, glaube ich, nicht hoch genug hängen, Kübi, ne?
Ja, 100%, zumal man auch sagen muss, dass wie schon im letzten Jahr die Neuzugänge einfach sitzen. Also die haben dann festgestellt, gerade in den Spielen gegen Havelse, wir haben zu wenig Power über die Außen, zu wenig Tempo, zu wenig Torgefahr. Das war natürlich auch verknüpft mit ein bisschen Verletzungspech. Und da kam dann im Grunde fast nichts mehr an Torgefahr in diesen entscheidenden Spielen gegen Havelse. Und da haben sie einfach richtig gut nachgelegt. Akalian, der gestern zweimal trifft, da haben sie einfach extrem große Qualität dazugeholt und richtig Tempo und richtig Technik und richtig Torgefahr mit in die Mannschaft gesteckt. Das ist schon beeindruckend, wie bei Toni Wachsmuth und Jochen Seitz diese Dinger fast durch die Bank alle sitzen.
Wir werden auf jeden Fall auch nächste Woche wieder draufschauen aufs Leipziger Derby. Übrigens, Leipzig überlegt sich dann immer an solchen Tagen, sich richtig die Stadt voll zu hauen. Da war nicht nur Leipziger Derby, sondern da war dann irgendwie auch noch Mitteldeutscher Marathon. Sehr traditionsreicher Lauf von Leipzig nach Halle. Also da war richtig was los auf jeden Fall. Dann schauen wir zum Ende vielleicht mal noch hierauf.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
So, und Küppi, da bist du unser Mann, der immer Bescheid weiß über alles. Was kannst du uns denn Neues berichten?
Es geht so langsam vorwärts in der Besetzung dieser Arbeitsgruppe, die dann die neue Aufstiegsreform oder Regionalliga-Reform erarbeiten soll. Bis zum 15. Oktober hat der DFB die Deadline gesetzt, also bis übermorgen muss das Ganze stehen. Was schon feststeht, ist, dass aus dem Osten Tommy Häder der Vereinsvertreter sein wird. Das war absehbar und das ist auch mit allen Vereinen abgestimmt. Derjenige, der aus Chemnitz das Ganze mit initiiert hat und maßgeblich mit vorantreibt, der wird dann auch in dieser Arbeitsgruppe sitzen. Die anderen, die bahnen sich gerade an, sind aber noch nicht offiziell. Gut möglich, dass da heute vom NOFV noch was kommt oder morgen, wie der Osten das Ganze besetzt und wie das dann aus den anderen Landesverbänden und Regionalverbänden weitergeht. Das wird sich zeitnah zeigen und dann steht halt diese Arbeitsgruppe und im Moment gibt es schon so Tendenzen, dass sie, anders als ursprünglich mal vom DFB angekündigt, mehr schaffen werden oder mehr schaffen wollen in diesem Kalenderjahr als nur diese konstituierende Sitzung. Also sieht ganz gut aus, dass sie dann tatsächlich auch schon inhaltlich ins Arbeiten kommen. Und das ist ja tatsächlich interessant, Jungs, weil wir reden jetzt im Grunde seit Monaten über diese Reform und wir reden überhaupt gar nicht mehr darüber, wie es am Ende aussehen könnte. Also das war am Anfang immer, stand das ganz vorne. Ich finde es sehr intelligent und sehr clever gemacht von der Initiative, dass sie das erstmal weggeschoben haben, weil sie gesagt haben, wir müssen erstmal einen breiten Konsens schaffen, dass sich etwas verändern muss. Mhm. Und erst wenn dieser Konsens da ist und der DFB mit im Boot ist und die anderen Regionalverbände, dann fangen wir an, inhaltlich zu sprechen. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Und deswegen würde mich mal interessieren, was ihr euch so vorstellt für die Regionalliga ab der übernächsten Saison. Also was glaubt ihr, wie wird das Ganze aussehen? Haben wir am Ende eine viergleisige oder vielleicht eine zweigleisige? Es gibt ja ganz viele Leute, die so ein bisschen von außen drauf gucken und sagen, warum wird nicht einfach die dritte Liga aufgestockt auf 22? Fünf Aufsteiger, fünf Absteiger, Thema durch, alles erledigt. Dem hat der DFB ja deutlich und mehrfach den Riegel vorgeschoben. Also es muss in irgendeiner Form eine andere Lösung geben. Was glaubt ihr, wie sieht das demnächst aus?
Boah, ja, da muss ja einen hin hier zum Montagmorgen, du.
Naja, klar.
Also ich muss sagen, ich bin, das ist schade mit dem Einschub, den du gerade gebracht hast, mit dem Aufstocken und Co., weil ich sowieso ein genereller Freund davon wäre. Ich wäre auch Freund von Aufstiegsplayoffs von Liga 2 in Liga 1, so nach dem englischen Modell, dass Platz 3 bis 6 noch Playoffs ausspielen. Das sorgt für mehr Kohle, was ja immer oben drüber schwenkt und hängt, weil es mehr Spiele zum Vermarkten gibt und der Sechste kann auch aufsteigen. Nicht unser Thema.
Spricht da jetzt gerade der Fußballtraditionalist Paddy Fritsche oder mit wem haben wir es gerade zu tun?
Ja.
Also, wir sind zu lange am Fischbrötchen geschnuppert in Chemnitz.
Ich wollte gerade sagen, so einen schönen Bismarck-Hering hier unter die Couch fallen lassen. Ist eine gute Sache. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist die realistischste Option tatsächlich, die ich mir am ehesten vorstellen kann, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es 5 Absteiger gibt, was auch ein Brocken wäre. Tatsächlich eine Aufsplittung einfach in die 4 Himmelsrichtungen. Und mir ist vollkommen klar, dass es dann Vereinen teilweise nicht gefällt und vor allem auch aus der Regionalliga Bayern dann kleinere Vereine dann sagen, na, das können wir uns jetzt schon kaum noch leisten, irgendwo durch Bayern zu fahren, dann sind die Wege noch weiter. Ja, okay, dann mach Platz bitte für andere Vereine, die einen ambitionierten Regionalliga-Fußball spielen wollen. Bei allem Respekt jetzt vor der sportlichen Leistung, aber irgendwo wirst du Abstriche machen müssen und irgendwo wirst du auch Vereine verprellen müssen. Und dann wird es halt die Kunst sein, irgendwie das so aufzuteilen, Nord, West, Süd und Ost, dass die allermeisten trotzdem noch ihre Befindlichkeiten irgendwie behalten und natürlich auch ihre Derbys, das ist klar, die es dann irgendwie geben soll weiterhin und geben muss. Aber das halte ich einfach für die realistischste Lösung. Da gibt es ja auch schon genügend Grafiken, die das aufzeigen, wie das aussehen könnte an dem Punkt. Und natürlich gibt es dann weitere Wegstrecken sicherlich für einige Vereine, die plötzlich viel weiter kutschen müssen. Das könnte man dann über einen Solidaristopf lösen oder irgendwie irgendwas. Ne? Das ist dann der nächste Schritt, wie man das dann sozusagen finanziell in den ersten vielleicht 2-3 Jahren unterstützen kann mit dieser Reform, dass eben Vereine, die dann plötzlich mehr Hotelkosten oder Reisekosten haben, die irgendwie noch gewuppt bekommen, aus der Hilfe der Mitte, aus der Hilfe von allen heraus sozusagen. Aber das halte ich persönlich und dann gerne Gregor am realistischsten.
Ja, ich glaube, also das halte ich auch für am realistischsten, aber halt einfach, also vor dieser Aufgabe, das alles aufzuteilen und da Überzeugungsarbeit zu leisten. Also wir wissen ja quasi, Bayern und die Regionalliga Südwest müssten zusammengehen irgendwie. Dann müsste Hessen quasi in die Ostregionalliga mit rein.
Ja, nicht zwangsläufig, das war ja nur ein Vorschlag, ne, wo sie im Südwesten aber schon gesagt haben, auf gar keinen Fall, fangen wir jetzt hier aus Offenbach an, nach Berlin zu ballern.
Ja, genau. Und dann hast du ja auch noch, also in der Regionalliga Nordost spielt dann Greifswald, die wahrscheinlich dann in der Nordstaffel wären. Also puh, also da kannst du dir auf jeden Fall nochmal zwei Geografen mit ranholen, die da dann auch nochmal vielleicht sich auch die Strecken anschauen und so. Also
wie seht ihr das Thema Bundesliga 2? So ähnlich auch wieder englisches Modell, Premier League 2. Also ich meine, wir müssen ja da auch irgendwo die Frage beantworten, wo packen wir die zweiten Mannschaften hin, die ich nicht brauche im Profifußball? Persönliche Meinung?
Ja, das ist ein Riesenthema auch jetzt in dieser Arbeitsgruppe, weil sie ja gesagt haben, sie wollen dieses Problem ganzheitlich angehen und lösen. Persönliche Meinung, zweite Mannschaften müssen raus aus diesem Spielbetrieb. Sie gehören da nicht rein, sie verzerren den Wettbewerb auf teilweise unverschämte Art und Weise. Wenn ich mir angucke, dass Hoffenheim jetzt wieder einige Bundesligaspieler in der zweiten Mannschaft starten lässt. Pele Wollitz hat gesagt, die holen sich so einen Zeitler aus Ingolstadt für 1 Million. Natürlich nur mit dem Hintergedanken, wir führen ihn ran an unsere erste Mannschaft, damit er irgendwann Bundesliga spielt. Aber er spielt erstmal als Millioneneinkauf weiterhin in der dritten Liga. Ich denke zurück an letztes Jahr im April, Energie Cottbus gegen Dortmund 2 in der Roten Erde, wo Julien Duranville gespielt hat und die Cottbuser Hintermannschaft auseinandergenommen hat, nachdem er
der
drei
hatte davor
Tage
noch
vorher,
Barcelona, ne? Genau, stimmt.
Genau, im Viertelfinale der Champions League im Westfalenstadion eingewechselt wurde und da Barcelona phasenweise schwindelig gespielt hat.
Was eine Ehre für ihn, dass er danach noch gegen Cottbus spielen durfte. Das wird er seinen Eltern noch erzählen. Also lass mal Barcelona weg, ich durfte gegen Energie spielen.
Ja. Pele Wollitz, gegen den.
Ja,
den
wer, ja, Pele Wollitz. Gegen den. Wer ist Lamine Yamal? Ich hatte Timmy Thiele. Ja, nee, deswegen, also das ist völlig klar. Sie verzerren den Wettbewerb in mehrfacher Hinsicht. Zum einen sportlich, was ich gerade beschrieben habe. Und zum anderen sind sie natürlich ein einziges Fiasko, weil sie einfach unattraktiv sind, keine Fans mitbringen. Wir hatten ja mit Markus Uhlich in Oberhausen gesprochen, der sagt, wir als Traditionsverein im Westen, wir haben richtig Probleme mit dieser Regelung der zweiten Mannschaften. In der Regionalliga West gibt es 7 davon. 7.
Das ist Wahnsinn, ey.
Und als Rot-Weiß Oberhausen bist du darauf angewiesen, dass Fans ins Stadion niederreinkommen und du so dein Etat finanzieren kannst. Und wenn dann 7 zweite Mannschaften in der Liga spielen, dann wissen wir alle, dass das extrem schwierig ist. Also persönliche Meinung, die sollen raus. Jürgen Klopp sagt ja, es ist durchaus sinnvoll, auch vor dem Hintergrund seiner Erfahrung in England, eine eigene Liga für Nachwuchsteams zu bilden, weil da die Ausbildung genauso gut stattfinden kann, sicherlich auf einer anderen Ebene, aber keineswegs schlechter als im normalen Spielbetrieb gegen richtige Männermannschaften. Im Moment ist es so, glaube ich, dass das Stimmungsbild unter den DFL-Clubs eher so ist, dass sie das Ganze beibehalten wollen. Von daher ist das auf jeden Fall ein Riesenthema, wie man da weitermacht mit den Zweitvertretungen. Und eine Sache noch, was ich noch mit reinwerfen möchte, was, glaube ich, relativ heiß diskutiert werden wird in dieser Arbeitsgruppe, ist eine zweigleisige vierte Liga.
Wie sieht die aus?
Na, das muss man dann festlegen. Es kann eigentlich
Bayern
nur
und der Rest.
Wie bitte? Bayern gegen den Rest.
Bayern und der Rest, ja.
Ja, also eine zweigleisige halt Nord-Süd, wo dann tatsächlich nur Vereine mitspielen, die unter Profibedingungen arbeiten. Das ist zumindest etwas, wo du relativ viele Vereine für begeistern kannst. Auch zum Beispiel die Kickers Offenbach mit Christian Hock haben immer gesagt, so eine zweigleisige vierte Liga, das wäre schon cool, die an den Start zu bekommen, weil du dann halt, ja, sagt er zum Beispiel, das ist völlig klar, wir spielen lieber gegen einen großen Verein wie Rot-Weiß Erfurt, der dann richtig Vereine, richtig Fans mitbringt an den Biberer Berg, als gegen irgendwelche kleinen Vereine, die unter Amateurbedingungen arbeiten. Von daher, das glaube ich, wird zumindest Thema. Ob es dann am Ende so kommt,
aber wie,
müssen wir abwarten.
Also wir haben ja insgesamt, glaube ich, 90 Regionalligisten, oder? Also ja. Wie würde das dann aus? Also wären ja dann, müsste ja dann drastisch geschrumpft werden, das
Feld. Na gut, du müsstest halt dann wieder sozusagen die Saison jetzt nutzen und den Tabellenstand so als Art Qualifikation, ne? Dass dann die
genau, obersten, die kommen, das die muss kommen ja eh passieren. Saison. Das muss ja eh, muss egal bei welcher passieren. Lösung muss das passieren. Also egal, wie man sich neu aufteilt, ja. Das wird auch noch spannend, wie man das regelt. Aber wenn du nur noch eine zweigleisige vierte Liga hast.
Und vor allem gibt es ja aber dann sozusagen dann zwei Aufsteiger pro, also müsste es ja dann geben, ne? Nord und Süd, also jeweils Platz 1 und 2 steigen auf, dass du wieder vier Aufsteiger hast.
Genau, mit, das genau.
Ist ja quasi die, okay, verstehe.
So müsste es dann sein und du würdest halt dafür sorgen, dass du diese Zwitterstellung, die ist ja das Kernproblem der Regionalliga im Moment, dass du auf der einen Seite Profivereine hast, die richtig Profifußball spielen und auf der anderen Seite aber gegen bessere Amateurvereine antreten, die es halt noch nicht schaffen, aufgrund ihrer Infrastruktur und so weiter, wirklich Profifußball zu spielen und dass du da die klare Grenze reinziehst. Mit einer zweigleisigen vierten Liga unter Profibedingungen und ich glaube, dass du die 36 Vereine, die du dann bräuchtest, problemlos zusammenbekommst in Deutschland. Oder ob du es wirklich bei dieser aktuellen Situation der Regionalligen lässt, sie reduzierst auf vier und aber weiterhin diese Situation hast, dass Profivereine gegen kleinere Vereine spielen.
Aber das würde doch dann quasi heißen, man bräuchte ja eine Art zusätzliche neue Liga, also für den Rest, der dann überbleibt.
Die würde eingezogen, genau. Es wird ja eine neue vierte Liga eingezogen und darunter hättest du weiterhin die Regionalligen wie jetzt, nur halt ohne die großen Vereine als neue fünfte Liga.
Ja.
Das ist so eine Variante, die mit Sicherheit da auf den Tisch kommt. Die haben ja auch immer gesagt, wir wollen komplett ergebnisoffen diskutieren, ein weißes Blatt kommt auf den Tisch und dann Vorschläge hin und diskutieren. Also das wird auf jeden Fall spannend, wenn die da ins Arbeiten kommen, in welche Richtung das tendiert.
Sollen wir uns nicht mal anmelden für so ein Tagespraktikum, wenn die mal zusammensitzt, die Arbeitsgruppe? Also das ist ja wirklich spannend, also das mal mitzubekommen. Also wie man da
auch mal rangeht. Spielen wir, glaube ich, super, super interesting, ja.
Ja, auf jeden Fall cool, darüber zu diskutieren, was da alles für Faktoren mit reinkommen von Leistung über Streckenfahren, über Regionalstolz. Wir bleiben auf jeden Fall weiter dran und beobachten das. Und ich würde sagen, wir kommen mal so langsam zum Ende. Küppi, du hast unter der Woche, hast du uns geschickt, es gibt einen Geburtstag, gab es zu feiern, den wir hier erwähnen müssen. Und zwar, Ede Geier ist 81 geworden.
Ja, absolut. Cottbuser Legende Ede Geier, 81 Jahre alt geworden. Legendäre Sprüche, die Lausitzer Rundschau dann nochmal rausgeholt hat. Manche junge Spieler haben eine Einstellung zum Leistungssport wie die Nutten auf St. Pauli. Die rauchen, saufen und huren rum, gehen morgens um 6 ins Bett. Da kannst du dir schon vorstellen, was da für eine Atmosphäre auf dem Trainingsplatz herrschte, wenn diese jungen Spieler morgens da hingekommen sind. Anderes Zitat, wenn sich jemand dehnen soll, soll er nach Dänemark fahren. Bei mir wird so gelaufen. Da kann keiner mehr quatschen. Ja, also schon irre, wie sich da auch im Tonfall die Zeiten geändert haben auf dem Trainingsplatz. Ne? Schwer vorstellbar, dass heute noch so gesprochen wird.
Ah, ganz kurz, weil wir über Ede Geier und Cottbus sprechen, ist mir eingefallen, wir haben Handwerk Rabenstein als ostdeutsches Arsenal bezeichnet, aber Cottbus hat, glaube ich, auch mal 2-1 eine Partie, wo kein deutscher Spieler in der Bundesliga auf dem Platz stand.
Das stimmt.
Kann gut sein, ja.
Das, sächsisches Cottbus. Irgendwas bimmelt da. Wir werden jetzt bestimmt in den Kommentaren zugeballert mit, wie könnt ihr das nicht wissen? Das? Nein, schreibt uns bitte gern rein, wenn ihr es wisst. Aber irgendwas bimmelt da.
Ja, schöne Sprüche von Ede Geier. Wir fahren auch bald nach Dänemark. Ich habe noch zwei Fußballkulturhinweise, die ich hier gern geben will. Und zwar sind gerade die Fußballkulturtage NRW. dass die hier in diesem Podcast Platz finden, hat einen Grund, denn ich war letzte Woche schon bei einer Veranstaltung und gehe auch morgen wieder auf eine Veranstaltung. Die Fanprojekte in NRW haben sich hier wirklich ein richtig geiles Programm ausgedacht. Da gibt es ganz viele Führungen und Filmvorführungen und Vorträge und so. Also muss man mal, gut, sind jetzt sicherlich nicht so viele Hörer in NRW, aber falls man irgendwie doch spontan mal da ist, mal schauen. Morgen ist zum Beispiel eine Führung im Olympiamuseum in Köln und die heißt im Objektiv der Staatsmacht Fußballfans im Blick von Stasi und Volkspolizei. Und das finde ich doch schön, dass dieses Thema auch im Rheinland dann Anklang findet und ich bin sehr gespannt, wie das morgen wird. Außerdem gibt es gerade...
Ich habe da schon mal ein paar Bilder von gesehen. Ich glaube, bei Elf Freunde ist wirklich interessant, diese Fotos, die da gemacht wurden und wie die damals wirklich verdeckte Ermittlungen gegen Fußballfans geleitet haben, heimlich Fotos geschossen haben und so. Also das lohnt sich wirklich. Ist ja sehr interessant.
Gibt es auch einen tollen Film, Stasi FC heißt der, über den BFC Dynamo. Kann man sich auch mal anschauen. Echt gut. Außerdem gibt es für Fußballkulturinteressierte in Halberstadt, habe ich gesehen, eine Ausstellung. Der VfB Germania Halberstadt wird ja 125 Jahre alt. Und noch bis zum 30. Januar kann man sich dazu eine Ausstellung anschauen im Schraube-Museum. Fand ich einen sehr, sehr schönen Museumsnamen. Soweit zur Fußballkultur. Und ich glaube, Küppi, du hast, wenn mich nicht alles täuscht, wieder eine Frage vorbereitet für uns beide zum Rätselspaß, zum Ende.
Genau, genau. Ja, ich dachte mir, jetzt, wo wir sowieso schon so viel über Landespokale gesprochen haben, muss ich euch einmal kurz mitteilen, dass an diesem Wochenende auch der erste FDGB-Pokalsieger weitergekommen ist und zwar auf äußerst dramatische Art und Weise. Und ich wüsste jetzt gerne von euch beiden gerne, wer.
Boah.
Ist hart, ne?
Das kann man jetzt nur über, warte mal, ich habe irgendwo gelesen, gab es nicht irgendwo, lass mich überlegen.
Es war sogar schon Thema heute, dieser Verein, bei uns im Podcast. Ganz kurz nur.
Dann würde ich sagen, mit der Hoffnung, dass man das Müllauto im Hintergrund nicht mehr so krass hört, was hier gerade vorbei rotiert an meiner Wohnung. Rekordsieger ist ja der Chemnitzer FC.
Sachsen-Pokalsieger, ja.
Genau.
Aber wir sind jetzt beim FDGB-Pokal.
Ja, 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 genau. Aber es war ja kurz Thema, deswegen war der Chemnitzer FC kurz Thema. Aber ich. Ansonsten, Zwickau war kurz Thema.
Ja, äußerst dramatische Art und Weise gegen Gregors Heimatstadt.
Ah, gegen Halle Dessau. Quasi.
Dessau 05, 1949. Oh Gott.
Die waren erster FDGB-Pokalsieger.
BSG Waggonbau Dessau. Oh. 1949 FDGB-Pokalsieger. Und ich bin da drauf gekommen, weil ich unter der Woche vor Ort war für einen kleinen Vorbericht. Zum ersten Mal in meinem Leben bei Dessau 05. Und habe da ein bisschen recherchiert und war mir nicht bewusst, dass dieser Verein, der mittlerweile so niedrigklassig spielt, tatsächlich den ersten FDGB-Pokal der Geschichte eingefahren hat. War ein cooler Ausflug für mich, weil ich als Jugendlicher tatsächlich einen Song gehört habe, Dessau 05 von den Tornados, auf so einer Sampler-CD Music for the Terraces von Buff, vom Bündnis aktiver Fußballfans. Und 20 Jahre nicht gehört, dieses Lied. Und dann fahre ich nach Dessau und denke mir, hä, wie geil ist das denn? Dieser Verein hat für mich ansonsten nicht stattgefunden, außer über dieses Lied. Ja, und letzte Woche war ich dann vor Ort und bin dann sofort historisch eingetaucht. Also war ein interessanter Ausflug.
Geil. Historisch auch Stark. Auf jeden Fall bei diesem Spiel die VfL-Fans, die alten Jungs, die ich alle noch kenne aus Halle, die mal wieder die Schuhe ausgezogen haben und gesungen haben, wir haben die Schuhe aus und wissen nicht warum, scheiße sind wir dumm. Okay. Mit Videobegleitung zu finden auf,
was ein Schlusswort,
auf der Instagram-Seite bei Spio, da gab es ein kleines Video von, hat mir mal wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ihr zaubert mir ein komplettes Lachen ins Gesicht jeden Montag. Ganz toll, mit euch zu reden. Cool, mit Sabrina zu reden. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle und hier wieder den ganzen Ostfußball einmal zu beleuchten. Schreibt uns wie immer eure ganzen Geschichten, falls noch irgendwas Witziges passiert ist in den Landespokalen. Paddy hat es letzte Woche schon gesagt, wir können das ja nicht alles gucken. Mal Rostock hat zum Beispiel 15-0 gewonnen wieder, ne? Ja, Aufbau, also die hatten wirklich einen Aufbaugegner.
Was für Offensivprobleme.
Ja, ja, echt.
Läuft doch.
Echt. Und ansonsten sehen wir uns und hören uns vor allem nächste Woche wieder hier. Kommentiert, liked, empfehlt es euren Freunden weiter. Schön, euch auf jeden Fall an den Plätzen in echt zu treffen und mit euch zu schnacken. Und schön, mit euch digital zu schnacken. Und macht's gut, habt eine gute Woche.
Haut rein, ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.